Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Vor einigen Tagen habe ich eine Story bei Instagram gesehen. Johanna und Larissa sind gerade in Rumänien. Johanna steht in einem Zwinger und hat einen kleinen Hund auf dem Arm. In der Story dreht sie irgendwann ihren Kopf weg und beginnt zu weinen. Die Emotion, die hat mich voll gepackt. Also gehen wir direkt rein in die Folge, live aus Rumänien mit Johanna und Larissa. Hi Larissa, hi Johanna.
Hallo,
hi, guten Morgen.
Ja, guten Morgen trifft es ganz gut. Ist die früheste Podcast-Aufnahme in meinem Leben.
Oh, das tut mir leid.
Wir haben doch keine Zeit.
Genau, und das trifft es ganz gut. Ihr habt nämlich wirklich keine Zeit. Und dass ihr euch trotzdem die Zeit hier gerade nehmt, das ist für mich etwas sehr, sehr Besonderes. Und dafür möchte ich euch erstmal aus tiefstem Herzen danken. Ich glaube, dass das heute richtig wichtig sein kann, werden kann, was wir hier machen. Denn ihr seid gerade, beschreibt es einfach mal selber. Wo seid ihr gerade und was macht ihr da?
Ja, wir sind gerade in Rumänien.
In Pitești.
In Pitești, genau. Und wir kümmern uns aktuell um Tierschutzhunde. Also haben hier diverse Programme. Unter anderem dürfen wir die PETA begleiten und auch die Tierhilfe Hoffnung. Also das heißt, der Matthias, der vor Ort in der Smiura der Tierheimleiter ist und begleiten eben aktuell unterschiedliche Projekte hier vor Ort.
Ja, vor allem lernen wir kennen, was so die verschiedenen Strategien sind, um hier das Thema Straßenhunde irgendwie zu bewältigen. Also ob es Kastration ist, Aufklärung. Aber natürlich auch Versorgung der Hunde, die im Moment hier leben und die auf der Straße leben, aber die halt auch in den Tierheimen, städtischen Tierheimen, in den Sheltern leben. Genau, und das schauen wir uns einfach hier mal an und laufen hier mal so ein bisschen mit.
Ja, aber muss auch dazu sagen, wir sind wirklich aktiv, ne Johanna? Also wir laufen nicht nur mit und gucken. Also es ist kein Tierschutztourismus, den wir hier betreiben, sondern es ist schon ein Pack an. Und ich würde sagen, wir haben hier ganz schön viel mentale Stärke aufbringen müssen die letzten Tage.
Ja. Hey, glaube ich sofort. Johanna, dich kennen die meisten hier wahrscheinlich schon. Du warst schon mal hier, du warst die Stimme von Adoptieren statt Produzieren. Du hast uns da schon mal eine richtig coole Folge geschenkt. Larissa, beschreib kurz in 2, 3 Worten vielleicht, was du in deinem richtigen Leben machst, wenn du nicht gerade irgendwo vor Ort mit anpackst und warum du jetzt mit Johanna da vor Ort bist.
Ja, ich bin eben auch Hundetrainerin im Netzwerk von Martin Rütter und bin Partnerin im Netzwerk und habe eine Hundeschule in Mülheim und Oberhausen, das ist im Ruhrgebiet, Grenze Rheinland, und bin an den Tierschutz im Grunde gekommen durch den Auslandstierschutz durch einen Verein, den ich regelmäßig unterstütze, For Animals, die bei mir in meiner Ecke sitzen. Und dort helfe ich eben regelmäßig vor Ort durch Einschätzung der Hunde, denn die haben Gruppenhaltung. Und die haben auch fast ausschließlich Hunde aus Rumänien. Und darüber bin ich drangekommen und habe eben die liebe Jana kennengelernt, Jana Hoga von der PETA. Und mit dieser Truppe sind wir eben hier auch vor Ort. Und als die Reise stand, dann habe ich Johanna angetextet und habe gesagt, so Johanna, wie sieht's aus? Hast du Bock?
Natürlich. Bereit.
Richtig. Und dann haben wir es umgesetzt. Ja.
Crazy. Warum wir hier heute aufnehmen, ist einer Story geschuldet, die ich dann auf Instagram gesehen habe. Ich glaube, sie war in deinem Account, Larissa, und man hat Johanna gesehen. Du standst in einem Zwinger, du hattest einen Hund auf dem Arm, so einen kleinen, verwuschelten, und hast erst total happy ist ein bisschen übertrieben, aber hast relativ zufrieden mit diesem kleinen Hund auf dem Arm so in die Kamera geguckt, hast dann irgendwann dein Gesicht weggedreht. Und diesen Emotionswandel, den du, glaube ich, in dem Moment hattest, den hatte ich auch. Und dann sind dir Tränen gekommen. Und ich habe gedacht, crazy, dieser Ausschnitt zeigt, glaube ich, das, was da passiert. So Freud und Leid, und das ist so ein blöder Satz, aber das liegt so nah beieinander. Was ist da in dem Moment passiert, dass es bei dir sich so gewandelt hat?
Also man muss vielleicht voranschicken, wir sind an dem Tag in eine Tötungsstation gefahren nach Alexandria. Eigentlich vornehmlich mit dem Ziel, dass man auch dokumentiert, wie da die Zustände sind, wie die Hunde gehalten werden, wie der bauliche Zustand ist, wie der medizinische Zustand der Hunde ist, um damit natürlich dann auch Fakten zu schaffen bei Gesprächen mit der Stadtverwaltung. Genau. Jetzt hat es sich natürlich zum Glück so ergeben, dass hier vor Ort Kapazitäten geschaffen werden konnten. Einmal von natürlich 4Animals, die einen Großteil jetzt übernehmen, dass einfach Hunde mitgenommen werden können. Und das hat sich dann so ergeben und das wussten wir dann. Und ja, ich bin dann da rein in diesen Kennel, habe die Hunde gefilmt und es war klar, das war ja so ein kleiner Chihuahua irgendwie, so schon was Älteres. Der hat da ja gar keine Chance. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, dass dieses kleine Tierchen da liegen muss. Und ja, war irgendwie so froh in dem Moment, dass für diesen Hund jetzt gerade diese Situation beendet sein kann, ne? Dass wir den jetzt einfach da rausnehmen. Aber als ich das dann irgendwie dachte, so wow, der kann jetzt hier raus, hörst du und siehst du die ganzen anderen Hunde und weißt, okay, aber wir können nicht alle mitnehmen. Und auch dieser Fakt, dass dieser Hund überhaupt da landen muss, dass er da sitzen muss, dass, was für einen Stress der haben muss. Und das ist dann alles so ja, in einer Sekunde in meinem Kopf irgendwie zusammengekommen und dann war es kurz vorbei. Also ja, eine richtige Freude war es am Anfang ja nicht, weil ich ja jetzt nicht besonders glücklich war, dass ich da war oder dass die Zustände so sind. Aber es war kurz dieser Moment der Erleichterung, dass für diesen Hund jetzt gerade sich das Blatt wendet, dass er da rauskommt. Genau, aber für den, der 1 Meter neben dran sitzt, vielleicht eben nicht.
Crazy. Lasst uns kurz definieren, was eine Tötungsstation ist, weil es so ein Wort ist, was immer wieder rumfliegt und rumgeistert. Und ich glaube, es ist nicht wirklich jedem klar, was das wirklich bedeutet.
Also die Tötungsstationen sind im Grunde hier die städtischen Tierheime. Und es ist ja so, dass wir hier in Rumänien eine wahnsinnige Flut an Hunden haben, eben weil die Besitzer ihre Hunde im Grunde nicht ja, kastrieren lassen und sie sich einfach weiter vermehren. Und wir haben wahnsinnig viele Hunde, die einfach auf der Straße leben, aber eben auch ja bei Besitzern leben, aber in der Regel nur dafür, also die leben in Symbiose, die sind halt einfach dafür da, die Grundstücke zu beschützen, aber in der Regel leben diese Hunde nicht im Haus. Das heißt, sie streunern also den ganzen Tag eben auch durch die Weltgeschichte und können sich eben auch wahnsinnig krass vermehren. Und genauso ist es hier. Und es gibt eben ein riesiges Problem natürlich hier vor Ort mit den Hunden, also mit der Vermehrung der Hunde. Und um dem Ganzen Herr zu werden, ist es eben so, dass ja, Hunde hier eingefangen werden und es dann auch ja, wirklich bezahlte Abkommen gibt mit Hundefängern. Und die Hunde werden dann in diese städtischen Tierheime gebracht. Und grundsätzlich ist die Regel so, dass wenn nach 2 Wochen niemand sich gemeldet hat, der dem dieser Hund gehört oder der den eben übernehmen möchte, dann werden die Hunde hier getötet. Oftmals sind es keine 2 Wochen, häufig töten die Tierheime innerhalb ja von 4 Wochen oder manchmal sitzen die auch 2 Wochen, 8 Wochen. Also dann machen die quasi eine große Rutsche der Tötung. Und eigentlich sollte es auch so ablaufen, dass man sie einschläfert, aber das wird eben hier nicht gemacht, weil es eben viel zu teuer ist, sondern letzten Endes werden die Hunde auf brutalste Art und Weise ermordet. Entweder sterben sie schon an Krankheiten in diesen städtischen Tierheimen oder
Verhungern.
verhungern, genau. Oder sie werden erschlagen, man ja, tötet sie mit T61, das ist ein Betäubungsmittel, welches ja, starke Erstickungsanfälle auslöst und die Hunde sterben auf grausamste Art und Weise. Und es gibt auch den Fall, dass Hunde schon mit Frostschutzmittel getötet wurden. Ob das immer noch so gemacht wird, weiß man nicht, aber ich denke, man wird auch nicht alles wissen, was sie hier anwenden, um die Hunde zu töten. Und diese Hunde leben in wahnsinniger Angst in den Tierheimen. Also das ist, wenn man da reingeht in diese städtischen Tierheime, die Augen,
Und spürt die Angst richtig,
ja,
ja.
Das
liegt in
Also,
der Luft.
das liegt in der Luft und es ist halt natürlich auch ein wahnsinniger Lautstärkepegel. Die schreien vor Angst und ja, die Augen sind groß. Manche gucken einen wirklich an, richtig hilfesuchend und klettern auch an den Gittern hoch. Andere sind so verängstigt, dass sie einfach weggucken oder in Ecken kriechen. Die anderen verbellen. Also es ist, ja, es ist schon hart, das irgendwie auszuhalten.
Kennt ihr irgendwelche Zahlen? Also können wir irgendwie sagen, über wie viele Hunde reden wir da im Monat, im Jahr, die dann da wirklich getötet werden?
Also wir wissen, dass es hier in Rumänien circa 140 offizielle Tötungsstationen gibt, die quasi registriert sind. Aber die Hunde in den Tötungsstationen, das ist auch so eine Masse. Also das meinte Larissa auch mit, man weiß gar nicht, ob die wirklich nach 14 Tagen dann getötet werden oder vielleicht früher oder vielleicht später, weil die natürlich jetzt auch nicht so ordentlich Buch führen über jeden einzelnen Hund, wie wir das tun würden. Aber tendenziell ist es natürlich so, dass es ein wahnsinnig lukratives Geschäft ist für diese Hundefänger, die Hunde zu fangen und dorthin zu bringen. Und dort auch in der Tötungsstation die 14 Tage verweilen zu lassen, weil die natürlich jeden Tag dann mit der Stadt auch abrechnen. Das heißt, es besteht ein extrem großes Interesse daran, so viele Hunde, wie es irgendwie geht, zu fangen und dann dort unterzubringen. Hast du noch eine genaue Zahl im Kopf zu der Tötungsstation? Das ist, glaube ich, sehr schwer, das irgendwie zu kalkulieren, weil das halt auch schwer oder wenig dokumentiert wird einfach.
Also, ich habe mir eben gestern waren wir in der Smeura, das größte Tierheim der Welt, und haben dort mit dem Matthias von der Tierhilfe Hoffnung gesprochen. Und diese Smeura oder die Smeura, die kennt man ja sicherlich auch, wenn man sich eben mit dem Thema Tierschutz so ein bisschen auseinandersetzt, liegt in dem Landkreis Arcic und hat alleine in Arcic gibt es fünf große Tötungsstationen. Also ich glaube, was hat Matthias gestern gesagt? Rumänien ist aufgeteilt in wie viele Landkreise? Ich habe es schon wieder
41?
41
41
Landkreise.
Landkreise, ja.
Also da, ne, und Rumänien kann man sich jetzt vorstellen, ist ja jetzt auch nicht so ein riesengroßes Land. Und wenn jetzt Arcic schon fünf Tötungsstationen hat und es gibt 41 Landkreise, kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Tötungsstationen es insgesamt so gibt. Ich glaube, es sind irgendwie 140 oder
Genau,
150.
141 sind es, glaube ich.
141, genau, ja.
Offizielle, also man weiß halt nicht, was sonst noch passiert, ne?
Genau. Und ja, das sind ungefähr, also allein hier in Arcic sind es ungefähr 3.000 bis 4.000 Hunde, die da im Jahr durchgeschleust werden. Ja.
Ja, und das
Wow.
verrückt, also die Smeura ist ja natürlich keine Tötungsstation, ganz logisch,
Genau,
muss
wichtig zu
man extra,
erwähnen.
bevor das hier irgendwie vermischt wird, auf keinen Fall. Aber was ja eigentlich schon die Ironie an der Sache ist, dass wirklich, ich glaube, 10 Meter vor dem Tor der Smeura eine Tötungsstation gebaut wurde vor ein paar Jahren.
Richtig.
Das ist der Hammer. Also ich konnte es gar nicht glauben, wir sind daran vorbeigefahren und dachte schon, ach, sind das schon so die ersten Kennel? Und dann meinte er so, nee, und das ist übrigens die Tötungsstation. Tatsächlich ist aber zum Glück die Situation so, dass die Smeura wirklich in regelmäßigen Abständen alle 14 Tage die komplette Tötungsstation leer macht und alle Hunde einmal umziehen, sodass da höchstwahrscheinlich nicht mehr getötet werden muss. Aber ja, man hat so einen ganz guten Eindruck, dass wie viele Hunde zumindest aus der Tötungsstation übernommen werden können. Aber es ist natürlich schon ein irres Bild, dass wirklich Leute sich dafür einsetzen, dass es diese Tötungsstation nicht mehr gibt und alles dafür tun, die Hunde da rauszuholen und einfach wirklich 10 Meter vor diesem Eingangstor mit so ein riesiges, blödes Ding hingesetzt.
Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, es ist sicherlich Kalkül, was dahinter steckt, denn jeder
Absolut.
Hund, der eben aus der Tötungsstation geholt wird, muss natürlich auch bezahlt werden. Und das lässt sich also das Land hier auch eben bezahlen und damit machen die eben auch ihr Geld. Ja, und das heißt, es ist schon auch Kalkül, was dahinter steckt, natürlich. Und deswegen war es sicherlich auch nicht ohne Beabsichtigung, dass jetzt ausgerechnet vor die Smeura, vor das größte Tierheim der Welt, eine Tötungsstation durch den Landkreis Arcic gesetzt wurde.
Ich muss immer ein bisschen nachdenken, weil das schon ein bisschen skurril ist, was ihr alles so sagt. Ihr habt es vorhin gesagt, ihr wart dann auch bei der Stadt, ihr wart bei Menschen, die Entscheidungen treffen dürfen und habt die quasi im Gespräch gehabt und darüber informiert, was euch vor Ort aufgefallen ist. Was sagen die dann zu euch?
Also ich glaube, prinzipiell ist das Gespräch schon recht gut gelaufen, aufgrund dessen, dass viele der Verantwortlichen hier in der Stadt gar nicht so genau wissen, was da eigentlich passiert, weil es eben quasi in Anführungszeichen professionell durchgeführt von irgendwelchen Hundefängern und Firmen abläuft. Die sind, ich denke, zum größten Teil auch froh, dass vermeintlich sich jemand drum kümmert, ob das Ganze jetzt wirklich effektiv ist, sei jetzt dahingestellt. Ich denke, sie haben einfach das Gefühl, dass irgendwas gemacht wird, und die kriegen natürlich von den verantwortlichen Hundefängern oder von denen, die diese Firmen eben leiten, natürlich vermittelt, dass alles so sein soll, wie es ist, und dass sie einen guten Job machen. Und ich glaube, das war auch der Tenor aus dem Gespräch, das da geführt wurde, dass eben die Verwunderung schon groß war. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man das alles auch dokumentiert, damit die Leute und die Stadtverwaltung eben weiß, wie hier mit den Hunden umgegangen wird. Und noch wichtiger ist es eben auch zu vermitteln, dass es keine effektive Praxis ist. Also man sieht das ja auch an den Zahlen und in den Entwicklungen der letzten Jahre. Die Straßenhundpopulation hat ja nicht wirklich abgenommen. Die Tierheime und Tötungsstationen sind ja randvoll. Und ja, es wird dann einfach Zeit, auch zu vermitteln, dass man umdenken muss, dass man eine andere Strategie fahren muss. Und das versuchen hier sehr, sehr viele, sehr engagierte Tierschützerinnen und Tierschützer eben im Dialog mit den ganzen Stadtverwaltungen und Landkreisen zu erklären. Und ich glaube, die Bereitschaft zur Veränderung ist sehr unterschiedlich. Man kann schon merken, dass die jüngeren Leute oder die jüngere Generation da schon eher bereit ist zu Gesprächen. Aber ich denke, dass es, weil es auch eben in Landkreisen organisiert ist, ein sehr gemischtes Bild ist, auf jeden Fall.
Wie reagieren Mitarbeiter oder Betreiber von Tötungsstationen, wenn ihr da auftaucht? Also die sind ja wahrscheinlich nicht begeistert, dass ihr jetzt dabei seid, irgendwie da aufzuklären und deren Konstrukt, mit dem sie Geld verdienen, in Frage zu stellen und im besten Fall am Ende der Kette sogar irgendwann einstellen zu können.
Ja, also letzten Endes ist es so, dass du vor Ort eigentlich nur die Arbeiter hast, die in diesen Tötungsstationen arbeiten. Als wir jetzt da vor Ort waren, war eben noch ein Tierarzt da, der aber im Grunde auch der Verantwortliche letzten Endes ist für die Tötung. Und ich glaube, die Tierärzte, die jetzt da in diese Tötungsstationen gesetzt werden, sind jetzt auch nicht die Besten, möchte ich mal so behaupten. Und da hapert es eben schon an der Sprache. Ja, also mit Englisch kommt man hier auch nur bedingt weiter, weil die wenigsten diese Sprache beherrschen. Und man sieht eben nur an den Gesichtsausdrücken, was die so davon halten, was wir da tun. Und ich glaube einfach auch, dadurch, dass hier in Rumänien generell der Hund nicht als Sozialpartner in dem Sinne gesehen wird bei vielen, vielen Menschen oder generell Tiere eben auch ganz anders behandelt werden als bei uns und eben ein ganz anderes Bild herrscht in der Bevölkerung, was Lebewesen angeht, ja, fehlt da so das Verständnis auch, wenn wir da jetzt aufkreuzen und da 18 Hunde mit rausnehmen und uns da 2 Stunden aufhalten, unter größtem Stress, unter extremer Lautstärke natürlich auch, und uns auch teilweise die Tränen laufen. Ich glaube, das können die nicht nachvollziehen. In unserer Story, ich glaube, bei jedem von uns, der jetzt hier vor Ort war mit uns gemeinsam, hat man das gesehen, wie eben ein Arbeiter auch einen Husky, der ausgebüxt ist, als der Kennel aufgemacht wurde, wie der den gepackt hat, um den wieder in diesen Kennel zu schleifen, nämlich hinten im Nacken am Fell, und er zieht ihn eben über den Asphalt in dieser Tötungsstation, um den wieder in den Kennel zu packen. Und der weiß einfach auch gar nicht, wie man einen Hund anfasst. Also Johanna hat da, glaube ich, auch noch was erlebt, ne? Als du gesehen hast, wie ein Arbeiter versucht hat.
Ja, man muss sagen, dass die natürlich jetzt versucht haben, ein anderes Bild zu suggerieren, jetzt mit unserer Anwesenheit, als es wahrscheinlich im Alltag so ist. Das ist schon logisch. Die ganze Station, Tötungsstation war auch aufgeräumter, als sie wahrscheinlich ist. Wenn wir nicht da wären, es stand Wasser da, was auch eine Ausnahme ist. Es stand Futter da, was auch eine Ausnahme ist. Und ja, natürlich wollten sie uns irgendwie zeigen, dass sie wahrscheinlich doch ein anderes Verhältnis haben zu dem Hund, was für mich sehr einprägsam war. Immer wenn sie in diese Zwinger auch gegangen sind, brauchten sie, bis auf bei wenigen Ausnahmen wie dem Husky, der einfach, glaube ich, seine Chance auf Leben gesehen hat und dachte, ich renne jetzt, wenig Angst haben, dass Hunde ausbüchsen, wenn sie reingehen. Weil die so eine Panik haben vor den Männern, dass die alle zurückweichen in die Ecke und versuchen, sich zu verstecken. Und ich bin immer so reingeschlüpft in die Zwinger und dachte so, da darf bloß keiner raus. Und ja, also wirklich, ich glaube, das, der Hammer war wirklich, als ich dann irgendwie auch einen Hund mitnehmen wollte, da rausnehmen wollte und ein Mann neben mir, glaube ich, zeigen wollte, dass er den Hunden sehr verbunden ist. Und ich glaube, es war ein Versuch, den Hund zu streicheln. Ich habe keine Ahnung, es war so ein Draufklopfen. Also es sah ganz unnatürlich für diesen Mann aus, als hätte er das wahrscheinlich noch nie in seinem Leben so wirklich ernsthaft liebevoll gemacht. Und ja, es zeigt halt, dass da eigentlich ein ganz anderer Wind herrscht und dass man ja da versucht hat, irgendwie ein anderes Bild zu zeichnen, als wir an dem Tag da waren.
Ja, absolut. Und ich glaube, das war schon ein Luxus, als wir jetzt da waren, dass die Hunde auch Körbchen hatten oder auch mal eine Decke oder so da reingelegt wurde.
Was ich auch interessant finde, wenn hier eben Peter oder Spender Futter da lassen, dann schneiden die die auf, die Futtersäcke, damit die quasi schon angebrochen sind. Und zwar aus dem Grund, damit die nicht mehr weiterverkauft werden können. Weil man eben auch das Problem hat, dass Futter gespendet wird an dieser Tötungsstation, aber die das nie verfüttern, sondern einfach weiterverkaufen. Und wenn es eben aufgeschnitten ist, dann
Ja.
ist es quasi nicht mehr verkäuflich. Oder ja, genau. Fand ich auch ganz interessante Beobachtung auf jeden Fall.
Ja.
Warum haben die euch reingelassen?
Ich denke, viel Gutes zu reden von Peter an dieser Stelle auch.
Ja, und ich, also es ist ja, es wird ja tatsächlich auch durch Tierschutzorganisationen recht regelmäßig gemacht. Und es ist ja nicht verboten, die Hunde da wieder rauszuholen. Letzten Endes bekommen die ja auch Geld dafür. Und also jeder Hund wird bezahlt. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und das heißt, die Stadt bekommt für jeden Hund Geld. Die profitieren eigentlich davon natürlich. Und das ist das Skurrile. Und das ist eben auch, ja, also ob sie jetzt getötet werden oder ob wir da reingehen, Geld bekommen sie natürlich sowieso. Und das ist halt dieses System hier einfach, was so völlig neben der Spur ist. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass wir natürlich glücklicherweise eben auch ein ganz anderes Bild haben und anders empfinden und Tiere als unsere Sozialpartner sehen oder Hunde als unsere Sozialpartner sehen, ja, ist da das Verantwortungsbewusstsein natürlich einfach größer, als eben zu denken, okay, wir holen die jetzt raus und die kriegen halt trotzdem Geld, weil es geht ja um Leben. Aber ich denke, das ist der Grund, warum
Ja.
die uns da reinlassen, weil die halt wissen, ja, wir kriegen halt Geld dafür.
Mit was für einem Gefühl geht man da rein?
Angst,
Aufregung.
ja, also ich hatte tatsächlich auch Angst, ja, weil ich das für mich jetzt tatsächlich auch das erste Mal war und ich war wirklich auch, also ich habe auch geweint, natürlich, aber man ist dann in dem Moment, finde ich, so voller Adrenalin, dass man einfach funktioniert. Und du musst dir vorstellen, als wir da ankamen, und dadurch wir sind ja durch die Pampa gefahren, das war irgendwo außerhalb, hast du erstmal auch die Kamine gesehen von der Verbrennungsanlage, in der die Hunde eben hinterher verbrannt werden. Und ich muss diesen Vergleich ziehen. Es ist halt wirklich, es hat mich total an so eine KZ-Situation erinnert. Und es gibt ein Bild von uns, wie wir mit mehreren auf so einer Bank vor dieser Tötungsstation sitzen und Das ist auch, also der Kamin ist halt eben, diese Kaminanlage ist direkt dahinter. Und das ist schon, ja, es sieht wirklich so ein bisschen aus wie so eine KZ-Situation einfach. Es ist ganz, ganz schlimm. Und ja, deswegen, also natürlich ist halt auch, ist es ja auch hier landschaftlich einfach total trist. Und das spielt natürlich auch noch mit da rein, dass es ja auch, ne, dieses ganze Bild, was man da bekommt, einfach angstbehaftet ist und man da natürlich mit großem, großem Respekt an die Situation reingeht.
Aber es bleibt auch natürlich nicht so viel Zeit, um ehrlicherweise so viel über Emotionen nachzudenken. Man
Stimmt.
wartet auf Anweisungen, wartet, okay, jetzt können wir das und das und jetzt geht's los.
Genau.
Und ja, ich hatte auch gerade, hatten wir auch nochmal Fotos oder Videos angeschaut und da habe ich irgendwie ein Bild von mir selbst gesehen mit einem Hund auf dem Arm und da meinte ich auch so, Larissa, wenn mir jetzt jemand einfach diesen Hund gezeigt hätte, hätte ich gesagt, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Hund ist. Und in Wahrheit stand ich da irgendwie mit dem und habe dem noch zugeredet. Also man macht einfach.
Ja,
Das ist,
man
glaube
macht,
ich.
genau. Aber wichtig finde ich auch nochmal zu erwähnen, dass es jetzt nicht wahllos wir irgendwelche Hunde da rausgepickt
Absolut
haben,
nicht.
ne? Also, weil wir müssen natürlich auch gucken, beziehungsweise die Organisationen müssen natürlich auch schauen, und das natürlich auch ganz strategisch, wie viele Hunde, wie viele Plätze haben wir denn? Und man darf eben auch nicht vergessen, das ist natürlich alles mit wahnsinnigen Kosten verbunden. Und wir haben halt hier jetzt auch das große, große Glück, dass wir mit For Animals hier vor Ort sind, mit dem Tierschutzverein, der halt hinterher die Hunde übernimmt, die wir jetzt da auch rausgeholt haben. Und es war im Vorhinein klar, so grob, wie viele Plätze gibt es denn? Und wir können ja auch nicht hier vor Ort dann einfach sagen, ach ja, wir nehmen die hier alle und die. Wir haben schon irgendwie Platz. Also, ne, wir dürfen noch nicht vergessen, dass wir in Deutschland nochmal einfach andere Vorgaben natürlich auch haben und jetzt nicht die Hunde einfach in so einen Kennel reinquetschen können, sondern es muss schon klar sein, wie viel Platz haben wir, wie viele Hunde sind bis dahin vermittelt, bis die kommen in 21 Tagen. Und wen kann man auch zusammensetzen? Weil glücklicherweise ist es bei For Animals so, dass sie Gruppenhaltung haben, was ich total toll finde. Ich bin immer wieder vor Ort auch und unterstütze da bei der Zusammenführung von Hunden und wir gucken halt einfach, was passt und wen können wir zusammensetzen. Und so, auch wenn Hunde ausziehen, dass man dann halt wieder vielleicht neue Konstellationen finden kann. Und ja, mit diesem Wissen im Kopf sind wir halt eben auch dann natürlich in die Station rein und haben die Hunde da rausgeholt. Aber nichtsdestotrotz bist du natürlich, kommst du dann auch in Situationen wie jetzt diese mit dem Husky zum Beispiel, der dann einfach durch diese Station durchflitzt und um sein Leben rennt. Und der wusste genau, wo der Ausgang war von dieser Tötungsstation und ist die ganze Zeit in wahnsinnigem Stress vor diesem Ausgang hin und her gesprungen, hin und her gesprungen. Ja, natürlich reagiert man dann und sagt, ja, den lassen wir jetzt nicht zurück und den nehmen wir mit. Also For Animals sucht jetzt halt nach Unterbringungsmöglichkeiten, also nach Pflegestellen. Und die sind ja glücklicherweise auch einfach wahnsinnig gut vernetzt, sodass man dann halt auch die Möglichkeit hat, hinterher für die Hunde, die man jetzt vielleicht zusätzlich noch mitnimmt, auch nochmal eine gute Unterbringung oder eine gute Pflegestelle zu finden. Also geplant waren eigentlich 16 Hunde, die wir mit rausnehmen konnten. Und letzten Endes waren es dann 18, die wir mitgenommen haben.
Und manchmal gibt es auch Situationen, also Heidi zum Beispiel.
Hey, ja,
Dann
hi.
passiert einfach das Leben und dann muss man das so nehmen, wie es kommt.
Absolut.
Da sind wir auf dem Rückweg auch so irgendwie durch so ein Dorf gefahren oder so. Und da war eine große Gruppe an Hunden, die da rumlief und wir hatten noch Futter dabei. Und Larissa stieg aus, um Futter zu verteilen. Und Heidi dachte, gut, wenn Larissa aussteigt, dann steige ich ein. Und saß kurz halt einfach auf der Rückbank auf
Richtig.
unserem Schoß und dann. Ja, ist Heidi einfach mit uns mit heimgefahren.
Richtig. Und Heidi, ja, ist hier nicht registriert, ne? Und kann somit auch ausreisen und wird jetzt Pflegehund von Johanna.
Ach, crazy.
Okay, ihr wisst es jetzt, bevor es beispielsweise manchmal weiß.
Okay, jetzt schreiben wir das einfach aus.
Aber das ist kein Problem, weil bis das hier ausgestrahlt wird, weiß dein Chef das auch.
Vielleicht ist die schon vom Haus gezogen. Danke, Martin.
Was für ein Moment ist das, wenn man in diesem Gang steht und ich vermute, man relativ schnell versteht, da rennt gerade ein Hund um sein Leben?
Ein Grenzmoment. Ist das der pure Stress?
Pures Adrenalin.
Ja. Ja. Genau. Und ich glaube, das Adrenalin ist auch das, was einen funktionieren lässt in dem Moment. Mhm. Also was einen hier sowieso vor Ort funktionieren lässt. Ich meine, wir haben hier relativ wenig Schlaf und weil die Tage auch recht früh beginnen. Also heute ist jetzt ist ein bisschen entspannter. Ich denke, über Tag wird es auch wieder ordentlich durchgetaktet sein. Aber wir können heute zumindest mal etwas später starten. Aber es ist das Adrenalin und der Schlafentzug, der einen funktionieren lässt. Ja, wirklich, weil das pusht einen ja auch irgendwie total. Und man ist selber so unter Stress in diesem Moment, dass man echt einfach funktioniert. Und das ist tatsächlich gut. Man funktioniert gut. Vorausgesetzt natürlich, und das ist wichtig, also man muss natürlich sich vorher auch dazu Gedanken machen, kann man das oder nicht? Und ich war mir nicht sicher, bevor wir da reingegangen sind, ob ich es kann. Und hatte auch den Mädels schon gesagt, also passt auf, wenn es zu viel ist, ich würde mich dann ins Auto setzen. Aber es hat gut funktioniert und ich kann tatsächlich unter Stress auch ganz gut arbeiten. Das ist jetzt nochmal ganz anderer Stress hier, aber man funktioniert einfach.
Ich glaube, wir sind auch ein gutes Team, das auch aufeinander gibt.
Also boah, total, wirklich. Und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Da habe ich mir eben, als ich mich fertig gemacht habe, habe ich mir da nochmal Gedanken zu gemacht und das habe ich auch im Vorhinein mehrfach erwähnt, dass ich einfach so, so froh bin über die Leute, mit denen ich hier bin, weil wir uns echt gegenseitig stützen und wenn wir hier abends nochmal zusammensitzen, auch einfach tatsächlich auf andere Themen zu sprechen kommen, als das, was wir jetzt am Tag erlebt haben. Also natürlich finden wir auch im Auto Zeit, über das zu reden, was wir jetzt heute erlebt haben, aber eigentlich sind die Themen, die wir abends am Tisch haben, welche aus der normalen Welt. Ne? Und das hilft auch unheimlich. Und es ist eine ganz, ganz tolle Gruppe, mit der wir hier sind. Jeder Einzelne ist einfach total sortiert und strukturiert, aber gleichzeitig eben auch total mit dem Herzen dabei und auch was nicht nur was die Tiere angeht, sondern auch wir untereinander, also was den anderen angeht. Und das war mir wichtig, auch im Vorhinein, bevor ich hier hingefahren bin, weil ich weiß, ich kann sehr gut unter Stress funktionieren, aber ich brauche immer ein gutes Fundament, also einfach Leute, die mir einfach so ein gutes Netz bieten. Und das hilft dir einfach, finde ich, vor Ort wahnsinnig, ne, Jona?
Ja, also es klingt vielleicht auch ein bisschen seltsam, aber so eine Reise nach Rumänien vereint irgendwie viele seltsame Situationen.
Total.
Aber wir lachen auch viel. Also wir sind auch durchaus albern und machen laut die Musik an im Auto, wenn wir irgendwo gerade einen Hund abgeliefert haben oder quatschen oder trinken vielleicht auch abends mal ein Aperol oder so.
Also eine.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um irgendwie nicht so komplett in so eine depressive Stimmung zu verfallen über die Tage.
Ja, aber ich finde auch total wichtig zu sagen, dass wir ja nicht nur Schlechtes erleben hier.
Natürlich.
Also diese Tötungsstation war natürlich echt ein echter Grenzgang. Und natürlich ist alles, was wir hier erleben, nichts, was man jetzt in Deutschland einfach so erleben würde. Aber wir haben gestern zum Beispiel in Esmeura, und das war wirklich das eigentlich Kontrastprogramm zu der Tötungsstation. Okay. Wir haben eben das große Glück, dass der Verein for Animals mit der Tierhilfe Hoffnung verbändelt ist Und da eben auch natürlich dadurch, dass eben viele Hunde auch aus der Smiura übernommen werden, die Kontakte zu Matthias von der Tierhilfe Hoffnung bestehen. Und der Matthias war so lieb und hat uns gestern seinen Tag begleiten lassen. Und wir haben also morgens früh um 4:30 angefangen, die Welpen, die eben
Ja.
jetzt nach Deutschland umziehen dürfen,
42 Stück gestern.
genau 42 Welpen, ja, in die Autos zu bringen, um die dann eben nach Deutschland abgefahren sind. Und diesen ganzen Prozess einmal mitzumachen, welche Logistik, welche Formalitäten auch dahinter stecken und wie das abläuft. Es war so spannend, aber auch einfach, ja, echt total gut für die Seele gestern, dass wir das mitmachen durften, weil wir einfach wussten, so. Und die haben jetzt vielleicht echt nochmal ein paar Stressstunden vor sich, weil das natürlich auch nicht cool ist, da in so einem Kennel eingesperrt zu sein mit so vielen Hunden. Und auch die hatten Angst natürlich, das hat man auch gesehen, ist ja auch ganz logisch. Aber wir wussten einfach, da steht jetzt ein besseres Leben bevor. Und das war wirklich ein gutes Kontrastprogramm gestern für uns.
Total, ja, auf jeden Fall.
Ja, also alles, was wir jetzt hier so besprechen und wovon wir jetzt so erzählen, findet ihr sicherlich auch dann irgendwie in unseren Instagram-Stories als Highlight. Dass ihr da auch dann mal reinschauen könnt, denn es liegt ja dann jetzt doch eine Zeit zwischen dem Aufenthalt hier und dem Podcast. Aber vielleicht ist das ganz spannend, das wirklich mal auch hier vor Ort auch sehen zu können, wobei die Bilder bei weitem nicht das transportieren, was man hier live erlebt. Das ist einfach so.
Was fehlt auf den Bildern, in den Bildern? Was wird nicht transportiert?
Gerüche? Gerüche sind hier intensiv.
Oh ja.
Und auch die
Die
Lautstärke, ne? Die
Lautstärke.
Lautstärke ist schon enorm, ne? Vielleicht auch als einleitenden Satz nochmal über die Smiura. Die Smiura ist Europas größtes Tierheim und im Moment sitzen da über 6.000 Hunde. Und ja, wenn man in so einem Gang steht, mitten umgeben von 6.000 Hunden, da, also selbst wir haben uns angebrüllt und wir haben uns nicht so richtig verstanden, ne?
Nee.
Man muss aber sagen, dass die Hunde da wirklich hier wirklich gut untergebracht sind, ne?
Total.
Also total liebevoll. Und wir haben auch gestern über so ein neues Projekt, das Waldrefugium, gehört, wo wirklich Hunde, die den Menschen als Sozialpartner komplett ablehnen, wo wirklich dann auch keine Hoffnung auf Vermittlung ist, auch in Gruppenhaltung in großen Auslaufflächen gehalten werden. Also da wird echt viel versucht, an jeder Ecke irgendwie was zu verbessern für diese Hunde.
Ja.
Aber am Ende sind es trotzdem 6.000 Hunde, die da leben momentan. Und das hört man, das riecht man, das fühlt man einfach, wenn man da steht. Ja. Und
Absolut.
das ist schwer, wirklich schwer, in Videos und Bilder zu fassen.
Ja.
Wie verändert das das eigene Leben, wenn man das vor Ort erlebt hat?
Also es ist schon eine nachhaltige Veränderung. Ich kann es noch gar nicht so richtig sagen, weil es jetzt, glaube ich, auch noch sehr frisch ist, weil man vieles auch nicht ad hoc verarbeiten kann. Also ich kannte die Smiura ja schon von vielen Reportagen und Videos davor und es war für mich immer irgendwie so ein heiliger Gral an Tierschutzarbeit irgendwie. Und für mich war es wahnsinnig beeindruckend, da zu stehen. Also ich hatte wirklich gestern, als wir da durchgelaufen sind, dachte ich so, da läuft Matthias und wir laufen jetzt hier auch durch. Wir sind einfach wirklich hier. Und dann auch der Gedanke, diese ganzen Hunde zu sehen. Und mein Gehirn kann das nicht verarbeiten, dass das so viele Hunde sind. Also ich sehe die Hunde, aber ich kann nicht denken, okay, das ist Individuum 1, 2, 3, 4 und immer so weiter. Und deswegen kann ich, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig einschätzen, was so die Langzeiteffekte der Reise sind. Aber ja, es verändert schon was, auf jeden Fall.
Ja, das schon. Also wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich sicherlich auch noch ja, ein, zwei Hunde aufnehmen. Aber was eben für mich vorher keine Option gewesen wäre, es ist immer ganz gut, glaube ich, wenn man noch jemanden im Hintergrund hat, der nochmal, ich glaube mal, der rationale Part dann auch bleibt in dieser Geschichte und man zu Hause noch jemanden sitzen hat, der das Ganze dann doch noch mal aus einer sehr, ja, nicht aus dieser Herzensperspektive beleuchtet, sondern eben sagt,
Mit
pass
Abstand.
auf, ne, mit Abstand betrachtet, pass auf, das könnte etwas kompliziert werden, wenn wir uns jetzt hier noch zwei weitere Hunde mit reinholen. Und ja, natürlich ist mir das bewusst. Also ich meine, ich bin Trainer und habe da eben auch ganz klar ein Auge auf Verhalten und all diese Dinge. Aber ich glaube, wenn man das hier vor Ort gesehen hat und betrachtet das Ganze nicht mit so einem Abstand, dann macht es deinen einen eben auch zugänglicher zu mehr Unterhaltung. Ja.
Das ist doch schön ausgedrückt.
Also es ist, ich habe eh schon, ich habe 2 Hunde zu Hause und eine Hündin ist eben auch aus dem Tierheim. Aber ich glaube, dass man dann auch sagt, ja, also man sieht hier so viele Hunde, es ist total normal, dass hier so viele Hunde auf einen Haufen sind. Ja, und also eine Einzelhundehaltung ist dann, glaube ich, eine völlig verfremdete Perspektive, was jetzt überhaupt nicht bedeuten soll, dass es falsch ist, um Gottes Willen. Also ich will hier niemanden irgendwie dissen, der jetzt ein Einzelhundehalter ist oder der auch nicht mehrere Hunde nehmen kann. Aber ich glaube, da öffnet man einfach nochmal auch sein Bewusstsein dafür, dass ja, 2, 3 Hunde
Passt schon.
passt. Ja.
Jetzt habt ihr vorhin sehr eindrücklich beschrieben, dass damit für deren Verhältnisse dort eine Menge Geld verdient wird und ein großes Interesse daran besteht, Hunde einzufangen, Hunde irgendwo abzuliefern, sie dann entweder an andere Tierschutzorganisationen quasi zu verkaufen oder quasi das Geld zu bekommen dadurch, dass man sie getötet hat. Wie kann man denn diesen ganzen Kreislauf sinnvoll durchbrechen?
Also man muss irgendwie diese Vermehrung der Hunde stoppen. Man muss einfach aufhören. Man muss versuchen, ja, zu verhindern, dass einfach so viele Hunde hier rumlaufen. Und das geht einfach nur durch Kastrieren, 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 Kastrieren.
Genau, also es ist auch hier vor Ort so, dass die Tierschutzorganisationen eben die Kastration umsonst anbieten. Das heißt, die Menschen können halt bei den Kastrationskampagnen, die wir auch begleitet hatten am ersten Tag, die werden eben durch diese Tierschutzorganisationen hier vor Ort auch durchgeführt. Das heißt, die Leute, die eben Hunde haben, können dann hier bei dieser Kastrationskampagne Termine machen und sagen, so, ich möchte meine Hunde kastrieren lassen, ich bringe euch die vorbei. Das ist dann in den jeweiligen Dörfern, da wird dann irgendwie über den Bürgermeister eine Örtlichkeit angemietet und in dieser Örtlichkeit wird dann halt einer nach dem anderen kastriert. Dann gibt es mobile Kastrationen, das heißt, es gibt wirklich so ein Kastrationsmobil und man fährt damit durch die Dörfer, spricht die Menschen an und kastriert eben die Hunde oder
Das
die Katze.
funktioniert, Katzen auch. Und das
Katzen auch.
funktioniert ja auch schon zum Großteil wirklich sehr gut.
Ja.
Also es wird auch schon sehr gut angenommen. Teilweise brauchst du auch gar keinen Termin, kannst einfach immer hingehen, deine Tiere abgeben, wartest kurz, nimmst sie wieder mit. Es ist wirklich total unkompliziert. Die Tiere sind wirklich in guten Händen. Und man merkt, dass ja auch wirklich ein Umdenken langsam stattfindet, vor allem mit der jüngeren Generation. Die jungen Leute verstehen die Argumentation, verstehen die Problematik und schauen auch, dass sie das irgendwie das Thema angehen. Ja.
Ja, aber man darf
Wie
auch,
gehen
und
wir
das
mit
finde ich,
dem
man darf auch, und das finde ich auch nochmal wichtig, oder man muss irgendwie auch verstehen können, dass die Menschen hier, die hier leben, also sehr dörflich, auch einen ganz anderen Blick auf diese Sache haben, weil das sind halt wirklich teilweise so arme Dörfer, in denen auch das normale Leben, so wie wir es kennen, überhaupt nicht stattfindet. Das heißt, den Menschen fehlt auch ja komplett der Horizont, das eben so zu betrachten, wie wir es tun.
Ja, ich denke, man
Also,
muss aufpassen, dass man da nicht irgendwie vermessen ist und hingeht und
genau.
sagt, ihr macht alles falsch. Schließlich sind wir diejenigen, die in ihr Leben eindringen und da
Genau.
irgendwie versuchen, irgendwelche Hunde zu fangen. Und die leben einfach nur ihr ganz normales Leben.
Genau.
Und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht irgendwie ja, ein bisschen sich irgendwie moralisch überlegen fühlt, nur weil man denen jetzt
Absolut.
die Tiere kastriert. Ganz im Gegenteil, man muss ja mal mitnehmen. Man muss ja auch sagen, hey, das hat ja auch für euch einen positiven Effekt. Ne? Hier laufen nicht so viele Hunde rum. Die werden sicherlich an der einen oder anderen Sache auch mal Ecke versuchen, ein bisschen Futter zu klauen oder Essen zu klauen. Das hat Vorteile und dann funktioniert das ja auch sehr häufig sehr, sehr gut, dass die Leute das
Total.
auch sehr dankbar annehmen und
Ja.
wirklich total lieb und süß sind irgendwie.
Ja, aber man muss auch immer vorsichtig sein, wenn man als, so wie gestern, als wir mit der Tierhilfe Hoffnung eben hier durch Dörfer gefahren sind, um dann eben Hunde auch abzuholen, die einen Termin zur Kastration hatten. Und man findet dann eben auch noch andere Hunde. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man die Leute dann auch darauf anspricht und eben sagt, so, was ist mit dem? Ist der kastriert? Sollen wir den mitnehmen zur Kastration? Dann passiert es auch nicht selten, dass sie sagen, ja, könnt ihr mitnehmen, könnt ihr behalten, wir wollen den nicht mehr. Und dann, ja, also da gibt es eben auch natürlich gesetzliche Regelungen, dass wenn der Hund registriert ist und auf diesen Besitzer zugelassen ist, dass das auch gar nicht unbedingt erlaubt ist, dass die Hunde dann einfach, ja, dort behalten werden und die werden dann auch wieder zurückgebracht. Aber man muss sich eben vorstellen, letzten Endes waren wir gestern für, wie viele Hunde hatten wir jetzt mitgenommen? Gestern vier. Und davon waren auch ja, zwei einfach uns auf der Straße so begegnet, die wir dann eben auch noch eingesammelt haben zum Kastrieren. Waren wir im Grunde, ich glaube, 6 Stunden unterwegs, weil es sind ja auch dann hier alles große Distanzen. Und der Mann, der eben den Termin organisiert hatte zur Kastration, der hatte 4 erwachsene Hunde, 2 Rüden, 2 Hündinnen. Und es war ein Termin organisiert für die Hündinnen zur Kastration, für die Rüden zur Kastration, nee, für die Hündin zur Kastration, sorry. Und Matthias musste jetzt eben noch wahnsinnige Überzeugungsleistungen bringen, um die anderen beiden auch noch kastrieren zu lassen und mitnehmen zu können. Und letzten Endes funktionierte das alles nicht, weil die Frau sich nicht darauf eingelassen hat und dann gesagt hat, also wenn das jetzt bei den Hündinnen gut funktioniert, also dann könnten sie die Rüden auch noch abholen und dann könnten sie morgen, also, oder wenn die Kastration vorbei ist, dann also die Rüden auch noch mal kastrieren lassen. Man muss sich aber vorstellen, wir sind schon allein 1,5 Stunden dahin gefahren, ja, um die Hunde abzuholen. Das heißt, das kommt jetzt noch mal. Das frisst halt einfach unheimlich viel Zeit. Es ist so ein wahnsinniger Aufwand. Mit so einem letzten Endes irgendwie geringen Output halt, ne? Und das frustriert natürlich auch unheimlich.
Fand das spannend, was du gerade gesagt hast, Johanna, weil wir natürlich mit unseren Moral- und Wertevorstellungen dahin fahren und in unserer Sicht davon ausgehen, dass wir die sind, die das richtig sehen. Und das mag ja wahrscheinlich auch hier für uns so gelten, aber jemand anderes, der das von uns dann einfach so hört, der hat halt eine andere Morale- und Wertevorstellung und versteht wahrscheinlich im ersten Moment erstmal nicht, dass wir es gut mit ihm meinen, sondern genau wie du sagst, ich glaube, es ist ein feines Spiel von fühl dich nicht herabgestuft und ich bin hier nicht der Überlegene, sondern wir haben eine andere Sicht auf die Dinge und ich würde dir gerne meine Sicht präsentieren und wenn du ein bisschen Bock darauf hast und vielleicht einen Teil davon annehmen kannst, dann kann ich dir helfen, meine Sicht umzusetzen. Und wenn du das nicht möchtest, dann ist deine Sicht aber nicht weniger wert, auch wenn sie für den Hund vielleicht nicht die coole Sicht ist.
Ja, ich glaube, man muss ja seine moralischen Vorstellungen oder seine Art und Weise, wie man selbst mit Hunden umgeht, häufig ja irgendwie nochmal
Über Bord schmeißen.
über Bord schmeißen, akzeptieren, dass es woanders anders ist. Also oder das ganze Konzept von Hundehaltung vielleicht auch über Bord schmeißen. Also ich gebe es an dem Punkt ehrlich zu, mein Hund schläft bei mir im Bett.
Ja.
Etwas, was man vielleicht hier nicht immer so häufig antrifft, aber es gibt natürlich auch Fälle bei den Hunden, das sind vielleicht Hunde, die nicht so eng mit den Menschen aufgewachsen sind oder nicht so eng mit den Menschen leben. Da ist wichtig, dass sie kastriert, registriert werden, dass sie eine Marke als Erkennungszeichen ins Ohr kriegen. Dann gehen die da zurück zu Leuten, die vielleicht sie zumindest füttern, zumindest dulden und dann leben die dort auf dem Land und ich glaube, die haben ein super Leben. Also auch da, wo wir gestern waren. Und dann ist das auch okay so. Also das muss dann kein Hund werden, der dann auch, wenn ich nach Deutschland gebracht wird, der dann irgendwie
Gottes
gezwungen
Willen.
wird, irgendwo auf einer Couch zu liegen. Dann ist das auch alles wirklich gut so. So,
Ja,
ne?
man darf ja nicht vergessen, also die Hunde leben hier natürlich, also erstmal haben wir wahnsinnig viel Herdschutz natürlich, die ja ohnehin dafür gemacht sind, eben ja, mobil zu sein. Und die Hunde haben hier natürlich auch Aufgaben. Und das war gestern wahnsinnig spannend
Ja,
zu beobachten, weil
ja.
wir hatten eben bei diesem Mann, zu dem wir jetzt gefahren sind, mit den 2 Rüden und mit den 2 Hündinnen, die beiden Hündinnen mitgenommen haben, haben wir halt genau beobachten können. Er hatte ein relativ großes Grundstück und wir haben genau beobachten können, welcher Hund welche Aufgabe hat. Und da war eben einer der beiden Rüden, geleitet, der diese ganzen territorialen Aufgaben übernommen hat, dabei total nett war. Und der andere Rüde, der war eher so derjenige, der gesagt hat, ah ja, okay, du regelst das da hinten alles, ich bleib mal hier bei den Menschen.
Und bei den Welpis,
Und bei
der
den
war der
Welpen,
Welpenonkel.
genau, der war der Welpenonkel. Und der andere Rüde hat halt eben wirklich auch alle territorialen Aufgaben übernommen, ist dann auch hat dieses Grundstück verlassen, ist da seines Weges gezogen. Ich konnte noch beobachten, wie der an unterschiedlichen Stellen eben auch markiert hat, um dann sein Territorium eben auch abzustecken. Und das war unfassbar spannend, jetzt natürlich auch mit der trainerischen Perspektive, aber das zu beobachten. Das heißt also, es ist ja nicht alles schlecht, was hier zwischen Mensch und Tier passiert, sondern viele, viele Hunde leben hier auch wirklich ein sehr, sehr gutes Leben. Aber man muss halt wirklich schauen, dass einfach diese Masse an Hunden, dass man dem eben Herr wird. Und da können eben nur Kastrationen helfen.
Ein Argument, was ich und was ihr auch und was viele immer wieder hören, warum kümmern wir uns nicht erstmal um all die Probleme, die wir in unserem eigenen Land haben in Bezug auf Tierschutz? Warum müssen wir das auch noch im Ausland machen? Was wäre da eure Antwort?
Also ich finde, zunächst einmal muss man sich nie für eine Sache entscheiden. Also man kann beides machen. Man kann machen wir auch,
Ja,
man kann im Inland
genau.
Leute unterstützen. Also natürlich überall gibt es Menschen, die auch mal in eine Notsituation geraten, wo Tiere irgendwie unter die Räder kommen. Aber es ist schon einfach hier nochmal eine andere Situation. Es ist einfach nochmal ein anderes Level im Straßenbild, im Zusammenleben. Das finde ich schon.
Total. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass wir ganz oft in den deutschen Tierheimen eben auch Hunde haben, die da schon sehr lange einsitzen und im Zweifel gar nicht mehr vermittelbar sind. Ja, also das ist ja oft so. Und das ist letzten Endes die Hunde, die vermittelt werden, weil eben Tierheime auch Kapazitäten freigeben für ausländische Hunde, dass das dann eben eher diese Hunde sind, die vermittelt werden. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur Listenhunde oder so im Tierheim sitzen haben. Das natürlich nicht. Aber häufig haben wir echt Langzeitinsassen, die halt wirklich keine Chance mehr haben auf Vermittlung. Und
Ja, ich glaube, dass manchmal dieses Bild Inlands versus Auslandstierschutz in Deutschland von vielen Menschen auch konstruiert wird und das gar nicht unbedingt auch die Realität der deutschen Tierheime widerspiegelt, weil wir haben jetzt auch gesehen, gestern bei der Ausreise der Hunde nach Deutschland, da sind so viele tolle Tierheime dabei, ne? Tierheim Koblenz, Solingen, Tierheim Darmstadt macht das auch. Die helfen ja auch. Also ich glaube, man muss es eher als Gesamtbild betrachten. Ne?
Total.
Man darf das nicht so aufsplitten in die gegen die oder sich für eine Seite entscheiden. Das ist völliger Quatsch. Also das bringt ja auch gar nichts und
Nein.
ist total sinnlos.
Absolut.
Ihr habt noch den ganzen Tag heute vor Ort, aber was ist der Eindruck, der jeder einzelne von euch oder jede einzelne von euch bisher mitnimmt? Was ist so der krasseste Moment oder das Nachhaltigste, wo ihr sagen würdet, wow, das würde ich, glaube ich, nicht mehr vergessen?
Boah, da gibt's so viele, ich kann das gar nicht in den krassesten Moment. Also was natürlich bildlich einfach sich sehr eingeprägt hat, ist diese Situation in der Tötungsstation und als der Husky eben da ausgebrochen ist und der Mann ihn gepackt hat, im Nacken und am Fell quasi wieder in diesen Kennel zurren wollte. Aber ich finde eben auch wichtig, ein bisschen nicht nur die Emotionen spielen zu lassen und das Ganze auf so eine komplett emotionale Schiene runterzubrechen, sondern auch einfach das Ganze ja doch nochmal rational anzugehen. Und da ist eben, finde ich, das Bild, was sich gestern in der Smeura geboten hat, mit diesen Massen an Hunden, diese 6.000 Hunde, die da eben in Gruppenhaltung auch Kennel neben Kennel sitzen, oder Paddock nennt man das. Kennel ist ja eher klein, also ist es ein Paddocks. Und das verbildlicht einfach nochmal diesen Kastrationsgedanken. Und diese zwei Bilder haben sich mir ganz besonders eingeprägt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und also bei mir schwingt auch wirklich viel Demut mit, weil ich ja quasi hier so als Begleiterin der anderen fungiere und da einfach so mitschwimme sozusagen. Und ja, man lernt ja auch einfach wahnsinnig tolle Tierschützerinnen und Tierschützer kennen. Also wir waren auch auf einer rumänischen Pflegestelle von so rumänischen Pärchen, die waren zuckersüß und wirklich, die waren der Hammer. Matthias
Die
ist
haben
der
selber kein
Hammer.
Geld gehabt
Und
und haben
den
aber
haben wir
so viele
noch
Hunde
misshandelte Kühe
ausgerannt.
haben die, also es war wirklich der
Ja.
Wahnsinn. Dann Jan natürlich wieder, Jan sag ich schon, Matthias wieder da durch die Sriura mit uns gewandert, ist uns alles erklärt hat. Auch Jana Hoga von Peter, die ist sowieso nicht von dieser Welt, wie die da, also es ist der Hammer. Und
Ja, und Jana
das
ist
nimmt
auch
man auch mit.
total, Jana ist einfach ein ganz, ganz toller Mensch und die so, also beides, sowohl diese Emotionalität mitbringt, aber auch dieses wirklich so sehr rationale, sehr strategisch darangehende und einfach ein Herzensmensch, mit der wir hier eben aber nebenbei auch einfach wirklich eine schöne Zeit verbringen können.
Und
Also
bestimmt auch eine gute Podcast-Gästin, nur so am Rande.
ja, absolut.
Connector.
Den Wink mit dem Zaunfall habe ich verstanden. Die Einladung geht raus. ich bin ein bisschen auch der Zeitwächter, weil ich weiß, dass euer Tag gleich erst richtig startet. Letzte Frage, oder ist keine Frage, sondern nehmt mal die letzten Minuten dafür, dass ihr die Botschaft hier einfach raushaut, die euch jetzt wichtig ist und die einfach rausgehaut werden muss.
Also wer sich im Tierschutz engagieren möchte und unterstützen möchte, ich glaube, das ist in vielen Köpfen und irgendwie haben viele Menschen Bock drauf, aber wissen nicht so richtig, was sie tun können, dann ist es einfach großartig, die Kastrationskampagnen zu unterstützen und auch wahnsinnig wichtig. Nicht jeder kann jetzt einfach sagen, ich düse mal hier rüber und helfe hier vor Ort. Oder hat eben auch die Kontakte nicht, dass man jetzt das irgendwie so ganz gut organisieren kann. Ihr helft wirklich wahnsinnig, wenn ihr Kastrationskampagnen unterstützt. Und da gibt es eben zum Beispiel auch die Möglichkeit, einfach bei der PETA zum Beispiel dafür zu spenden. Oder halt eben bei der Tierhilfe Hoffnung ist es auch so, das findet man auf der Website von der Tierhilfe Hoffnung, dass man da auch monatlich einfach einen Betrag spendet. Einen festen Betrag, der auch abgebucht wird für die Kastrationskampagnen. Und das ist eben eine Kastrationspatenschaft. Das heißt, das ist was total Tolles, was man unterstützen kann. Und ja, das ist einfach mein Appell an euch. Da, wenn ihr helfen wollt, Geld ist natürlich einfach wahnsinnig wichtig, damit diese Tierschutzorganisationen hier auch weiterhin so gute Arbeit machen können. Und damit man einfach irgendwann diesen Kreislauf unterbrechen kann. Und wenn ihr Bock habt, guckt doch da einfach mal auf der Seite von der Tierhilfe Hoffnung oder auch bei der PETA.
Ja, absolut. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und ja, auch generell für dieses ganze Thema offen bleiben. Ne? Wir haben es ja ganz kurz schon angesprochen. Man muss nicht unbedingt nach Rumänien oder in ein anderes Land fahren oder fliegen, um das mitzuerleben. Es gibt ja wirklich auch so viele Tierschützerinnen und Tierheime und Vereine in Deutschland, auch einfach mit denen mal ins Gespräch kommen. Man kann sich also theoretisch auch im Auslandstierschutz beteiligen oder mithelfen, indem man im Tierheim Koblenz irgendwas macht. So, also das ist alles möglich.
Ja, und das
Man
muss
muss
ja.
einfach, finde ich, im Kopf sich erstmal dafür frei machen für das Thema und ja, im Kopf schon die Hürden abbauen, sozusagen.
Absolut. Und es muss ja auch nicht zwingend Auslandstierschutz in dem Sinne sein, sondern wenn man sich für Tierschutzarbeit interessiert, hilft es ja auch total, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe ein bisschen Kapazitäten, ich werde Gassigänger im Tierheim und bewerbe mich dafür.
Ja.
Ja, also das ist ja auch schon etwas, womit man wahnsinnig unterstützt und womit man einfach nicht nur dem Tierheim hilft, sondern vor allem auch den Hunden, die da sind, weil die einfach natürlich auch nach Sozialkontakt lechzen. Das merkt man vor Ort. Und ja, das ist mein Appell.
Jetzt haben wir Jan, glaube ich, komplett
Ich
stillgekriegt.
glaube
Hast du so früh aufstehen und dann wurde er von uns echt
Ich hoffe, du
nachts.
hattest schon Zeit, Kaffee zu trinken.
Hast du das Zeit?
Nein, 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 ich brauche gar nichts leid tun. Das ist, als ihr vorhin beschrieben habt, wie es für euch war, durch dieses Tierheim zu laufen und dass das so war, oh wow, und jetzt bin ich auch hier. Ich glaube, genau so war es heute für mich. Also ihr habt mir ermöglicht, dass ich jetzt auch ein ganz kleiner Teil von dem sein durfte. Und ihr habt allen, die hier zuhören, die Chance gegeben, einen kleinen Einblick da rein zu bekommen, der wahrscheinlich noch nicht mal zu 5% das wiedergeben kann, was ihr vor Ort erlebt. Aber alles ist immer besser als nichts. Und ich habe niemals damit gerechnet, als ich dir, Johanna, geschrieben habe, ey, lass mal eine Folge aufnehmen, dass das wirklich funktioniert. Es war mehr so, ey, geil, das wäre voll cool, jetzt mit jemandem vor Ort. Und jetzt sitzt ihr da beide und habt euch die Zeit genommen an Tagen, die für euch irgendwie extrem lang seid und wo ihr extrem viel vor Ort macht. Und das ehrt mich sehr. Und dafür vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und zum Abschluss einfach nur so, ey, ihr seid zu zweit, das heißt, wir ballern heute natürlich auch zwei Paletten Futter raus. Jeder von euch sagt, an welche Tierschutzorganisation das geht, und dann dann werden die da hingeschickt.
Also ich würde mal anfangen mit das Meora, Tierhilfe Hoffnung. Mhm. Eine Palette, da werden die sich schon sehr freuen. Mhm. Und das freut mich auch sehr.
Ja, und ich schicke gerne eine Palette Futter an die Peter, an das kleine Tierheim, die Triva hier vor Ort, das kleine Tierschutzprojekt von der Peter.
Nice.
Ja, und vor allem ein riesen Dankeschön auch von unserer Seite, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier so
absolut
quatschen konnten. Es war wirklich, hatte schon fast was therapeutisch.
Ich wollte gerade sagen, das hat auch ein bisschen bei der Verarbeitung jetzt geholfen, weil dazu wäre noch gar nicht gekommen, mal ein kleines Recap zu machen.
Ja. War auch interessant, jetzt von dir zu hören, wie das ist.
Ja. So, jetzt gibt es gleich erstmal Frühstück.
Cool. Ey, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag heute. Ganz liebe Grüße an Diana. Die Einladung könnt ihr ja schon mal übermitteln. Dann passt das. Vielen Dank an alle, die ihr heute zugehört haben. Und an euch beiden einfach wirklich ein riesengroßes Dankeschön für eure Zeit und für die Einblicke und für das, was ihr da vor Ort macht.
Sehr gern, danke.
Mach's gut, ja.